Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem Fabi. Wo ist Fabi? Fabi ist nicht da, Fabi ist immer noch in Japan, der kommt erst in den nächsten Tagen zurück, der Sack. Heute geht's nämlich ohne ihn weiter, wir haben die zweite Pixel-Stammtisch-Episode und reden heute über GOG.com, Crytek, mysteriösen Lizenzdeal, Red Dead Redemption 2, Deck 13 und CI Games und, das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann! Und hier sind wir wieder, auch diesmal wieder mit freundlicher Unterstützung von
GameLiebe, deinem Spiele-Download-Portal. Da ist Liebe im Spiel.
Und bevor wir mit dem Newsflash anfangen, wollten wir nochmal ein großes Dankeschön an GameLiebe sagen, aussprechen und euch darüber informieren, was ihr dort machen könnt. Bei GameLiebe.com könnt ihr euch nämlich PC-Spiele runterladen, ihr könnt euch auch Guthabenkarten für zum Beispiel Xbox Live oder das PlayStation Network holen. Und das alles bekommt ihr mit 10% Rabatt dank unserer Partnerschaft hier. Einfach mit dem Gutscheincode Pixelstammtisch 10%. 10% als Zahl und als Prozentzeichen zusammengeschrieben und dann bekommt ihr dort 10% auf alles. Die haben auch Verträge mit den Publishern und alles, also das läuft ab. Die sind seriös, ihr habt dort 24 Stunden Support, sogar deutschen Support. Und da kann man wirklich sorgenfrei einkaufen und Spaß haben sozusagen. Und das wollen wir jetzt auch im Podcast haben, Spaß. Und deswegen fangen wir auch jetzt mit dem Newsflash an, mit der ersten News. Deus Ex Mankind Divided. Deus Ex 4 wurde offiziell für PC, PS4 und Xbox One jetzt am 8. April angekündigt. Und soll eben hier auf den Konsolen erscheinen. Es ist ein Singleplayer-Spiel, es wird keinen Multiplayer-Modus geben, höchstwahrscheinlich. Es geht mit dem Protagonisten aus dem dritten Teil, also Deus Ex Human Revolution, weiter. Ein offizieller Release-Termin ist bisher noch nicht bekannt. Weiter geht es mit Squad.
Genau, ehemalige Battlefield 2-Modder haben sich jetzt dran gesetzt, ein eigenes Spiel auf den Markt zu bringen, nämlich Squad. Das soll ein Spiel für 100 Teilnehmer auf einem Schlachtfeld sein und es legt großen Wert auf realistisches Verhalten von zum Beispiel Kugeln oder anderen Dingen.
Genau, weiter geht es mit Zynga. Zynga ist euch wahrscheinlich vielleicht mit dem Namen nicht so ganz bekannt, aber sie sind die Firma hinter zum Beispiel solchen Sachen wie Farmville oder auch Pokerville, also diese ganzen Will-Dinger. Und die hatten jetzt einen Chef, Don Matrick, der war vorher Chef in der Xbox-Abteilung bei Microsoft und hat auch die Kinect-Sache bei der Xbox One sehr vorangebracht, ist dann aber 2013 dort gegangen oder auch gegangen worden, kann man ja auch so schön sagen, und war jetzt eben bei Zynga und ist dort jetzt auch wieder entlassen oder er hat es selbst verlassen, also weiß man ja nie, wie das so ist, aber ist dort eben jetzt auch nicht mehr Chef. Und weiter geht es mit Call of Duty Black Ops 3.
Genau, dort soll jetzt nämlich das Erscheinungsdatum bekannt gegeben werden, nämlich am 26. April 2015 soll es enthüllt werden.
Genau, ein erster ganz kleiner Teaser-Trailer, den gibt es auch schon und den findet ihr auch bei uns auf der Webseite pixelstammtisch.de. Weiter geht es mit Guild Wars 2. Ja, die Leute, die unter euch Guild Wars 2 spielen, werden demnächst wahrscheinlich einen etwas schlechteren Support haben, denn die 16 Mitarbeiter bei NCSoft, die sich dort um den Support gekümmert haben, wurden jetzt entlassen und eine externe Firma wird jetzt damit beauftragt. Weiter geht es mit The Elder Scrolls Online.
Genau, für die Elder Scrolls Online kommt im Juni 2015 ja für die Next-Gen-Konsolen die Version raus und man kann sich für 14,99 € einen Account-Transfer kaufen und somit seine Charaktere auf die Konsolen transferieren.
Weiter geht es mit Hearthstone, Heroes of Warcraft. Das beliebte Kartenspiel, das es schon für Tablets seit einem Jahr gibt, gibt es seit ein paar Tagen auch für Smartphones, heißt für iPhone oder Android-Handys. Bei Android-Handys müsst ihr schauen, ob euer Star kompatibel ist. Bei iPhone funktioniert es, glaube ich, ab iPhone 4S, flüssig auf jeden Fall ab iPhone 5. Das kann ich so bestätigen. Weiter geht es mit Borderlands, der Pre-Sequel.
Genau, das Entwicklerstudio 2K Australia hat geschlossen, also für immer. Und die Mitarbeiter sollen allerdings auf die anderen Entwicklerstudios von 2K verteilt werden.
Genau, also nicht ganz so schlecht, wie sich's eigentlich anhört. Weiter geht es mit, oder es endet mit, Star Wars Battlefront. Star Wars Battlefront, das heiß erwartete Star Wars Spiel, nicht nur zum neuen Film, auch einfach so allgemein das neue Spiel, sollen wahrscheinlich am 17. November 2015 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Das Datum ist noch nicht sicher, das war nur ein Gerücht, aber es sind schon erste Bilder und auch ein erster ganz kurzer Teaser-Trailer aufgetaucht, den ihr natürlich auch bei uns nochmal anschauen könnt. So, das war's auch schon mit dem kurzen, kompakten Newsflash und jetzt kommen wir zu den richtigen News. Hier fängt das Ganze an mit GOG.com. Wir hatten GOG.com schon im Pixel Stammtisch 1, also vor 2 Wochen, um genau zu sein. Und da hatten wir schon mal kurz erklärt, was das ist. Aber das machen wir natürlich gerne nochmal für alle, die neu dabei sind oder die es einfach letzte Woche verpasst haben. GOG.com ist die Abkürzung für Good Old Games. Heißt, sie verkaufen dort Altspiele DRM-frei. Heißt, das sind kopierfreie Spiele, die kann man sich dann irgendwie oft auf eine CD ziehen, wenn man das möchte, falls man sowas heutzutage noch macht. Und dann kann man das spielen, wenn man will. Ja. Und GOG.com ist recht beliebt bei Spielern, da sie auch immer gute Preise haben, gute Angebote und so weiter. Wir wollen sie jetzt aber nicht so sehr loben, aber sie haben jetzt einen recht coolen Service, nämlich den Reclaim-Service. Falls man jetzt noch ein altes Spiel hat, was nicht mehr läuft, da einfach, es gibt halt noch keine Patches dafür, weil sie zu alt dafür sind, kann man sich diesen Retail-Code, den es damals immer in den DVD-Packungen drin gab, kann man dort eingeben bei GOG.com und dann bekommt man eine neue Version von GOG.com überarbeitet, falls sie es im Angebot haben, das Spiel, gratis. Heißt zum Beispiel, sie haben es jetzt angefangen für die Stalker-Spiele, für die drei Stalker-Spiele, das werden auch noch mehr, aber eben mit Stalker fängt das jetzt an und dann kann man eben eine DRM-freie Version von Stalker sich jetzt runterladen und die auch auf aktuellen PCs spielen, obwohl die alte Version nicht mehr unterstützt wird und man muss nichts dafür zahlen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Und ich finde, sowas ist sehr sympathisch in der Spielebranche, nicht allzu oft anzutreffen. Und ich finde es auch toll, dass sie hier dieses Engagement getroffen haben, sich mit den Publishern zu einigen. Denn die sind, was so alte Lizenzen angeht, ja immer sehr knauserig. Wir wissen ja schon, dass das alles nicht so einfach da ist. Und ich denke, du wirst mir da zustimmen, dass es auf jeden Fall eine coole Sache ist, oder?
Ja, definitiv. Gerade jetzt auch zum Beispiel, später kommen wir ja noch dazu, so ein bisschen, gibt es viele Spiele, die eingestellt werden, aber die Lizenzen noch behalten werden und dann können, ja, wie nennt man es nochmal, die Fanbase kann dann sich nicht selber nochmal die Spiele zurecht machen. Schöne Sache.
Schöne Sache. Kann man so sagen. Was nicht ganz so schön ist, ist das, was bei Crytek passiert ist. Crytek musste ja Crytek UK schließen vor über einem Jahr und auch bei Crytek, also Crytek ist ein deutsches Entwicklerstudio, das unter anderem für Crysis verantwortlich ist. Ein sehr bekannter Shooter, der auch immer sehr gut aussieht und hat auch die Crytek Engine, über die wir auch letzte Woche mal geredet hatten. Und bei denen sah es auch mit dem Geld etwas knapp aus letzten Sommer. Aber auf einmal gab es eine Lösung der finanziellen Probleme. Nämlich irgendein Investor, der oder eine Lizenzierung, Lizenzierungsvereinbarung mit Crytek, die ihnen irgendwie Geld beschert haben soll, aber niemand wusste oder weiß, wie das passiert ist. Und jetzt gibt es weitere Gerüchte darum, denn laut der englischsprachigen Webseite Kotaku.com, ja, sie beziehen sich da auf eine anonyme Quelle, hat Amazon 50 bis 70 Millionen US-Dollar in die Lizenz für die CryEngine investiert, um eben die Rechte daran zu haben. Was Amazon dann letztendlich damit anfangen will, ist nochmal eine andere Frage. Man muss aber bedenken, dass Amazon letztes Jahr Twitch gekauft hat, nicht Google oder sonst wer, es war Amazon. Amazon hat sich jetzt die CryEngine-Lizenz höchstwahrscheinlich gekauft. Sie haben sich unter anderem die Portal-Designerin Kim Swift ins Boot geholt, frühere leitende Ubisoft-Angestellten Clint Hocking und sie hatten auch noch im Februar 2014 den Killer Instinct-Entwickler Double Helix geholt. Man hat bei Double Helix hat man gedacht, sie machen das nur um fürs Amazon Fire TV, wo es ja auch so kleinere Games gibt, sowas wie Angry Birds oder sowas, ist so ein bisschen wie das Apple TV, bloß von Amazon, um da Games drauf zu haben. Aber so wie es scheint, wollen sie ja wirklich in die Games-Branche jetzt so richtig reinpreschen. Und du hattest auch schon vorhin gesagt, oh oh, noch so ein weiterer Riese, der da irgendwie jetzt seinen ja, Unfug veranstalten will. Also du bist der Sache nicht so positiv gegenübergestellt, dass Amazon da investiert oder habe ich das falsch verstanden?
Naja, ich weiß nicht, es hat halt positive und negative Aspekte. Also ich würde es nicht mal von Anfang an verurteilen, weil ja, man weiß ja noch nicht mal, wie Amazon jetzt mit dem Ganzen umgeht. Es kann auch sein, dass wir alle überraschen und was komplett anderes machen, was ich jetzt nicht glaube, aber ja. Ja, mit Crytek und der CryEngine, man muss mal gucken. Also, sie könnten in die Spielebranche einsteigen und ich frage mich halt, was sie dann machen, weil ich bin diesen großen Publishern, wenn sie vorhaben, irgendwie sowas in diese Richtung zu werden, wie EA, Ubisoft oder so, naja, weiß nicht. Ich habe es irgendwann auch mal angesprochen, dass ich es nicht so toll finde, wenn alle unter die Fetiche.
Fittiche war es, ja. Letzten Podcast hast du Fetische gesagt. Jetzt war es ein komisches Zwischending. Ja. Nee, wir wissen alle, was du meinst. Fittiche, also, dass es nicht so diese drei großen oder vier großen dann wären, sondern dass es auch ein paar kleinere sind.
Andererseits ist es natürlich Konkurrenz zu den anderen.
Was eigentlich immer gut ist. Ja. Konkurrenz belebt das Geschäft, wie so schön gesagt wird. Ich bin mal gespannt, was Amazon da macht. Mit Twitch haben sie eigentlich nichts gemacht. Da hat auch Twitch damals so argumentiert, wieso sie sich für Amazon entschieden haben und nicht für Google. Denn Google wollte da auch einiges verändern, das mit YouTube fast fusionieren, irgendwie sowas. Und Amazon lässt ihnen da Freiraum. Also da hatten sie jetzt noch nicht so die Bestrebung. Aber mal Twitch zu haben, ist immer gut.
Vielleicht, wenn sie dann Spiele rausbringen, haben sie vor, da irgendwas mit Twitch zu machen, dass man sagt,
ja, okay, so direkt integriert im Spiel irgendwas. Also, ja, weiß man nicht, aber natürlich könnten sie dann ihre eigenen Spiele auf Twitch sehr viel mehr pushen als andere zum natürlich. Beispiel. Muss man sehen, was daraus wird. Wir sind gespannt. Wir sind auch gespannt auf den zweiten Teil von Red Dead Redemption. Red Dead Redemption ist ein sehr beliebtes Spiel aus dem Jahre 2010, wenn mich das Ganze nicht täuscht. Jo. Es ist ein Western-Spiel aus dem Hause Rockstar Games, die unter anderem auch für die Grand Theft Auto, also GTA-Reihe, verantwortlich sind oder auch Max Payne. Und da soll jetzt ein zweiter Teil angeblich bald rauskommen. Es soll ein Prequel werden zum ersten Teil. Und sie wollen dort die Struktur der drei Charaktere, wie in GTA 5 jetzt, auch weiterverfolgen. Es soll unter anderem einen irischen Charakter geben, namens Irish. Sehr kreativ, muss man erstmal sagen. Und dann noch Seth aus Kansas City, der zunächst als Bankkassierer arbeitete und dann durch ein traumatisches Erlebnis verrückt wurde. Also haben wir einen Irren, einen Verrückten und dann noch sich selbst. Man soll sich selbst selber designen können und alles und ist eine Art Auftragskiller, ist also kein besonderer Typ in Story, ist eigentlich, man selbst ist ohne Story. Also es ist schon irgendwie dann anders als in GTA, wenn diese Infos hier alle stimmen. Also die wurden anonym auf Reddit gepostet, aber es sah alles sehr seriös aus, um es mal so zu sagen. Es soll dann also eine Solo-Kampagne geben mit diesen drei Charakteren. Bei GTA muss man ja so sagen, das waren drei fertige Charaktere sozusagen, die alle eine Story hatten und das wurde dann zusammengeführt über das Spiel. Gab auch so den, das ist jetzt irgendwie gar nicht böse gemeint, aber es gab halt so den Schwarzen, den reichen Weißen und dann noch so den verrückten Weißen. Es war halt irgendwie so als Konstellation wegen Gangster-Genre irgendwie hat es so gepasst. Ich bin mal gespannt, wie sie das hier machen, vor allem, weil der eine Charakter ja keine Background-Story hat. Und den einen Charakter, den erstellt man sich ja komplett selbst, vom Aussehen her, aber der hat keine Background-Story, der ist einfach nur Auftragskiller, was ja eigentlich recht langweilig ist, muss man ja mal sagen, für so ein Spiel. Bietet erst eigentlich gar nicht so viel Potenzial, aber vielleicht machen sie dann irgendwas Cooles mit Irish und Seth. Also Irish, ganz ehrlich, da müssen sie sich noch was anderes einfallen lassen. Vielleicht benennen sie den ja auch noch um, ist ja auch noch nicht alles sicher. Soll wahrscheinlich auf der E3-Messe in Los Angeles diesen Sommer angekündigt werden. Also ich wäre auf jeden Fall gespannt, dass es ein Prequel ist. Finde ich etwas komisch, da es jetzt auf einmal drei Charaktere sind und dann sozusagen im zweiten Teil, also Red Dead Redemption 1, nur ein Charakter ist, den man anscheinend auch noch treffen soll dann am Ende von diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Red Dead Redemption wurde ja dafür gefeiert, dass es so einzigartig ist, eben diesen Western-Style und es cool rüberzubringen, dieses Badass-mäßige mit guter Musik, also was Rockstar halt kann, muss man halt schauen, aber bei GTA 5 hat das mit den drei Charakteren funktioniert, also ich bin da recht zuversichtlich und fänd's cool, wenn da mal was Neues kommt.
Ja, sie sollten vielleicht nur aufpassen, also wie gesagt, bei GTA haben sie es ja gut hinbekommen, aber dass man nicht zu sehr zwischen den einzelnen Charakteren switcht, sondern einen immer ein bisschen länger spielt. Weil sonst kann es sein, dass man sich an den Charakteren nicht gewöhnen kann und den jetzt auch nicht so interessant findet. Ansonsten finde ich positiv. Nur das Prequel. Ich weiß nicht, ich hätte ein Sequel erwartet, um ehrlich zu sein. Wenn sie es gut hinbekommen mit dem Ende, weil ich finde das Ende immer problematisch bei einem Prequel. Wenn es ans Sequel, also den ersten Teil quasi anschließt.
Ja.
Wenn sie das gut hinbekommen, sehe ich da keine Probleme.
Ja, übrigens nochmal ganz basic, Prequel, Vorgeschichte, Sequel, Nachgeschichte sozusagen. Ja, also wir sind der Sache recht positiv gegenübergestellt und bleiben gespannt, was dort kommt. ja, auf ein weiteres Sequel werden wir uns wohl nicht freuen. Oder vielleicht, ja, man weiß das nicht. Es geht um Lords of the Fallen 2. Lords of the Fallen war oder ist ein, ja, nicht Dark Souls-Klon, aber es geht schon in die Richtung von ja. Dark Souls, kann man so sagen, aber von einem deutschen Entwicklerstudio namens Deck 13 unter dem Publisher CI Games. Und das Spiel ist auch recht erfolgreich, es hat mittlerweile über 1 Million verkaufte Exemplare, was für ein Erstlingswerk in diesem Genre ziemlich gut ist. Es soll, hat auch richtig, also es hat Kritiken so auf Metacritics, insgesamt hat es glaube ich so 79, was für ein Erstlingswerk ziemlich, ziemlich gut ist, muss man mal sagen. Wir leben halt immer noch leider in dieser Wertungswelt, deswegen zählt das ziemlich viel. Aber CI Games, also der Publisher, hat jetzt die Zusammenarbeit einfach überraschend beendet. Ohne wirkliche Begründung. Denn auch der CEO von Deck 13, Jan Klose, er CEO und Creative Director, kann nicht wirklich sagen, was da los war. Von CI Games wird es so hingestellt, ja, sie als Publisher haben sowieso das meiste gemacht, sie haben auch das meiste entwickelt und so weiter, deswegen war Deck 13 da jetzt nicht so wichtig und sie wollen den zweiten Teil machen. Deck 13 ist davon jetzt etwas irritiert und will erstmal klarstellen, dass sie eigentlich ganz normal die Entwicklung übernommen haben und CI Games einfach gepublished, so wie es halt auch üblicherweise ist. Sie haben ja sogar extra eine neue Engine dafür entwickelt namens Fletch, das Spiel sah ja auch ziemlich gut aus, hatte noch ein paar Bugs, aber war halt eine komplett neue Engine, muss man auch erstmal machen. Deck 13 ist dadurch jetzt nicht irgendwie finanziell in Probleme geraten. Sie haben nicht mit einem zweiten Teil gerechnet in Planungen. Das ging jetzt halt relativ schnell. Aber diese plötzliche Auflösung der Partnerschaft ist schon etwas komisch. Vor allen Dingen hat er das Ganze in einem Interview gesagt mit Computer oder Computerswiat.pl, also einer polnischen Webseite. Und auch nochmal in deutschen Interviews. Und dieser polnische Interviewer hat auch gesagt, dass CI Games das schon mal getan hat, diese plötzliche Beendigung. Und dass das vielleicht irgendwie Kalkül gewesen sein könnte, das weiß man nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber schade für Deck 13. Gut, dass sie auf jeden Fall so weitermachen, dass es nicht geplant war, dass sie nicht auf das Geld davon jetzt angewiesen sind, denn immerhin mal ein deutsches Entwicklerstudio, das noch lebt, das noch da ist, das sogar mal ein gutes Spiel gemacht hat in einem komplett neuen Genre, was sie vorher noch nie gemacht haben. Das ist immer beeindruckend, dass das Erstlingswerk auch so ja recht solide ist. Schade, dass es dann hier auch wieder so komisch auseinandergeht. Also ich weiß nicht, wir hatten es in letzter Zeit öfters in der Entwicklerbranche. Maxis wird von EA geschlossen oder ja einfach zugemacht. Hideo Kojima ist einfach raus bei Metal Gear Solid. Jetzt wieder so ein Ding. Ich weiß nicht, ich finde es, wie gesagt, es ist immer so ein Argument von mir, dass die Spielebranche da einfach zu jung und nicht irgendwie reif genug ist, um sowas da richtig zu handeln, mit richtigen Statements und allem drum und dran. Also finde ich komisch und auch einfach nicht gut, wie das hier wieder gehandhabt wurde. Und tut mir auch fast ein bisschen leid für Deck 13. Aber sie sagen ja, sie können das regeln, für sie ist das nicht so schlimm. Ist natürlich schade für alle Fans von Lords of the Fallen. Oder siehst du das wieder mal komplett anders?
Nein, aber ich finde, diese Aktion kann man auch nicht anders beschreiben. Sie ist komisch. Also, man weiß ja das Motiv nicht. Und wenn das Motiv wäre, okay, wir kündigen die Partnerschaft quasi, weil wir nicht weiter irgendwelche Kosten zahlen möchten, laufende Entwicklungskosten oder sonstiges, dann ist es natürlich nicht so schön. Aber ansonsten, ich verstehe es nicht, weil wenn sie Lords of the Fallen 2 jetzt auch noch geplant hatten, jetzt
relativ kurzfristig,
ja. Ja, und das ja schon solide, also 1 Million ist nicht gerade wenig und das Spiel war ja auch nicht gerade günstig. Es war jetzt nicht so ein Spiel für 5 €, wo man dann sagen kann, okay, 1 Million ist trotzdem nicht so viel.
Ich glaube, ein 40-50 € Spiel.
Ja, also ich glaube, zwischen 30 und 50 irgendwie so, na, wurde immer günstiger, wie es immer so ist. Und deswegen kann ich es nicht so gut nachvollziehen. Vielleicht hatten sie ihre Erwartungen auch einfach nur zu hoch gesteckt, weil es war ja auch, stand ja auch da, dass es möglicherweise trotzdem zu wenig Gewinne waren, die ihnen eingefahren wurden.
Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde es wie immer schwierig zu beurteilen.
Es ist halt,
vor allem auch so ferne so.
Es wird halt immer viel im Dunkeln gelassen in der Spielebranche.
Ja, das fehlt einfach so Transparenz auf jeden Fall.
Transparenz und ich weiß nicht, es ist alles so zwielichtig irgendwie.
Fast schon wie in der Politik. Ja, ja. Ja, ihr müsst wissen, ich war auf einem Politikseminar, deswegen bin ich da jetzt gerade etwas in der Richtung und deswegen passt die nächste News hier auch ganz gut rein. Denn es gab US-Sanktionen. Davon habt ihr bestimmt schon mitbekommen, dass die ganze Welt Sanktionen über Russland verhängt aufgrund der Annexion der Krim. Ein Teil der Ukraine, jetzt Ex-Teil, und der jetzt auf einmal zu Russland gehört. Und das ist alles nicht so, wie sagt man da, mir fehlt gerade das Wort, nicht so
offiziell bestätigt.
Genau. Ja, nicht so rund abgelaufen. Ich hatte gerade so ein schönes Wort, fällt mir jetzt leider nicht ein. Und auch, also Firmen wie Apple, Google und PayPal, also US-Firmen, haben schon ihre Dienste auf der Krim eingestellt, seit das so passiert ist. Und jetzt ist eben auch Blizzard an der Reihe gewesen mit dem Battle.net. Denn, also das heißt jetzt im Klartext, Spiele wie World of Warcraft, Hearthstone und Diablo 3 oder StarCraft und so weiter können jetzt nicht mehr auf der Krim gespielt werden. Also wenn man dort wohnt, hat man jetzt Pech gehabt und kann leider nicht mehr seinen WoW-Char leveln oder nicht mehr Legend werden in Hearthstone oder nicht mehr in der Season irgendwie grinden in Diablo 3. Alles sehr, sehr traurig für die Bewohner da. Und es ist schon mal krass, was man so sieht, was die Politik, was für einen Einfluss die Politik dann doch auf die Wirtschaft hat. Auch wenn es ja immer so propagiert wird, dass die Wirtschaft in den USA so frei sei von allen Zwängen. Marc, was hältst du denn überhaupt? Also solche Sanktionen sieht man ja sonst eigentlich immer nur in anderen Dingen. Irgendwie wirtschaftliche Sanktionen, ja, wir handeln nicht mehr mit euch oder sonst was. Jetzt also auch Spiele. Denkst du, das trifft den Nerv? Denkst du, die Krim wird zurückgegeben an die Ukraine?
Bestimmt. Also der Putin, der wird sich jetzt schon nochmal Gedanken machen, ob es das denn wirklich wert ist, weil, also am kommenden Donnerstag wäre schon Raid gewesen für ihn.
Ja, eben. Und,
ja. Nee, ich kann es nicht verstehen. Vor allem die Leute, die auf der Krim leben, können ja nicht...
Die armen Leute. Sie wollen doch nur Legend werden.
Beschwer du dich nicht. Du hattest auch Entzugserscheinungen, nachdem du Hearthstone nicht spielen durftest.
Ja, das war schlimm. Eine schlimme Zeit. Deswegen traue ich mit allen Leuten auf der Krim mit. Ist jetzt aber auch... Hört sich fast schon ein bisschen perfide an, dass wir da jetzt so erbost fast drüber sind, dass die Battle.net-Accounts gesperrt werden. Aber wenn da 1000 Leute umgebracht werden, kann halt passieren. Also Battle.net-Account, ja, irgendwo hört's auch mal auf.
Der Battle.net-Account kann doch nichts dafür.
Ja.
Also, dass er da dort geboren wurde.
Man sieht also, dass auch Blizzard nicht unter politischen Einflüssen steht.
Mhm.
ja, dann also doch. Gut, dann war es das mit diesem Thema und weiter geht es mit Ken Levine. Wer Ken Levine nicht kennt, ich habe jetzt eigentlich gehofft auf so einen kleinen Lacher, Mark.
Ach so, okay.
Ja,
warum?
Weil wegen Ken Levine, Ken.
Mhm.
Nicht? Okay. Ja, mache ich ja mal weiter. Ist der Kopf hinter Bioshock und Bioshock Infinite. Auch mit seinem damaligen Entwicklerstudio Irrational Games. Er war der Leiter, er war der CEO. Und er hat auch war für die komplette Geschichte, für dieses epische Abenteuer verantwortlich, das wir alle so lieben, die es denn gespielt haben. Und er arbeitet schon seit längerem mit einem kleinen Entwicklerteam, unter dem Deckmantel von Take-Two und will ein Spiel machen mit, ja, tollen Charakteren, auch tollen Nicht-Spieler-Charakteren, die viel mehr auf einen eingehen. Er referiert da zu den Little Sisters in Bioshock, wo man sich ja entscheiden konnte, ja, sauge ich denen jetzt das Blut aus oder behandle ich sie gut?
Jo.
Das war jetzt keine große Entscheidung, aber je nachdem haben sie sich auch unterschiedlich verhalten zu einem und so weiter. Und das waren so wenige Stoffs, wo man so ein bisschen dieses Gut und Böse von seinem eigenen Charakter beeinflussen konnte. Und das wird er jetzt noch dramatisieren und viel krasser machen. Nicht nur so ein paar Zwischenstopps, sondern Tausende, die Beziehungen zwischen einzelnen Charakteren regeln. Und dass der Begleiter vielleicht dann auch sehr sauer auf einen ist oder sehr, sehr, sehr nett zu einem ist. Weiß man nicht, was daraus werden soll, aber er ist da sehr dran. Also das ist so sein neues Baby, dieses System zu etablieren, dass das funktioniert. Und ja, glaubst du, dass das vielleicht so der Punkt ist? Weil so, man hat so gedacht, 2013 war das ja sogar schon. Bioshock Infinite kam raus, Last of Us kam raus. Jetzt haben Spiele wirkliche Geschichten. Jetzt können sie Geschichten erzählen. Jetzt ist mal endlich wieder was los in der Spielebranche. Die Spiele sind endlich auf einem Niveau von Film und dann kam halt 2014 COD Advanced Warfare und Kevin Spacey war dann leider der Bösewicht. Solche Dinge passieren. Das war jetzt, also ist jetzt nicht so krass.
2014 häufiger?
Häufiger. Also da kam jetzt halt nichts so Krasses raus und irgendwie hat sich die positive Entwicklung da nicht fortgesetzt. Aber Ken Levine ist halt so, das war schon krass, was er da gemacht hat mit Bioshock Infinite. Und ich glaube, er kann da eben dieser Kopf sein, der das auch weiter vorantreibt. Also ich will ihn jetzt nicht unendlich loben, aber ich halte einfach sehr viel von diesem Mann und bin gespannt, was da kommt.
Ich finde dieses System, wenn es dieses Charaktersystem wirklich ein System wird, was man leicht übernehmen kann auf andere Spiele auch, finde ich das besonders interessant und auch gut. Weil ich finde, gerade was Charaktere angeht, kann die Spielebranche oder sich, können sich Spiele noch sehr viel verbessern. Also gerade sowas wie Call of Duty.
Ja, einfach so die narrative Ebene ist in Spielen. Also was man jetzt auch gesehen hat, die Order 1886. Ich habe mir dort vom lieben Mats, falls den jemand kennt, von der Superkreuzburg auf YouTube oder Time to 3 oder bei Hooked ist er oft Gast. Also falls ihr euch in diesen Sphären bewegt, kennt ihr den Mats. Und der hat auch eine narrative Analyse von The Order 1886 gemacht und was sie alles für krasse Fehler in der Erzählungsweise im Spiel gemacht haben. Abgesehen davon, dass es spielerisch jetzt nicht das Highlight war. Er sieht was verdammt gut aus, aber narrativ sind da krasse Fehler gemacht worden. Und so, also auch so, was ich da gesehen habe von den Cutscenes, das ist irgendwie alles wie so ein B-Movie mit extrem toller Grafik. Ist halt nicht so das Ding, was man bei AAA-Games erwartet. Gerade nach sowas wie Last of Us, was einen ja dann doch sehr positiv überrascht hat. Schade. Also ein klares Schade, dass das so sich entwickelt hat und ein klares Hey Ken, du schaffst das an Ken Levine. Weiter geht's mit einer weiteren Schademeldung, nämlich mit der Entertainment Software Association, ESA. Ja, die Entertainment Software Association behauptet, Archivierung alter Spiele ist Hacking. Aber wer ist oder wer steht überhaupt hinter dieser ESA? Das sind große Spiele-Publisher wie unter anderem Ubisoft oder EA, Microsoft, Square Enix. All diese sind eben in dieser ESA drin. Und das Ding ist eben, dass Spieleklassiker, viele Spieleklassiker gibt es heutzutage nur noch, da Hacker sie portiert haben und dass sie deswegen nur noch spielbar sind. Und die Publisher sich da nicht wirklich drum kümmern. Also wir haben schon das von GOG vorhin so gelobt. Denn es ist einfach so, dass alte Spiele einfach, ja, sofern sie nicht gerade Pac-Man oder sonst was sind, einfach außen vor gelassen werden. Und die Electronic Frontier Foundation, EFF, die setzen sich eben dafür ein, dass alte Spiele auch irgendwann in Museen kommen. Also einfach, sie sind ein kulturelles Gut und sie sollten erhalten werden und sie sollten archiviert werden können. Und das ist einfach zurzeit überhaupt nicht gegeben. Publisher setzen sich da überhaupt nicht für ein. Und sofern so etwas archiviert wird, bezeichnen sie es als Hacking und gehen dagegen vor. Ich finde das sehr schwach. Denn stell mal vor, also Spiele sind so groß jetzt schon. Und das wird immer mehr. Spiele interessieren sich immer weiter in der Gesellschaft. Filme heutzutage, die alten Filmwerke, sich anzuschauen, ist immer wieder toll. Charlie Chaplin, stell mal vor, du hättest einfach in 30 Jahren willst du dann auch mal nicht nur auf Filmgeschichten zurückblicken, sondern auch auf Spielegeschichte und dann gibt es einfach keine zum Beispiel eurer spielbaren Version mehr von Tetris. So, dann ist Tetris nicht mehr spielbar. Du kannst Bilder und Screenshots davon zeigen, aber das ist nicht mehr spielbar. Das ist ja, als würdest du einen Charlie Chaplin Film vielleicht wissen, wer Charlie Chaplin ist, aber den Film nicht mehr abspielen können. Und das ist sehr schade, weil die Kultur braucht auch ihre Vorgeschichte. Und deswegen, liebe Publisher, setzt euch doch mal dafür ein und investiert mal 1-2 Euro weniger in DLCs und mehr in die Archivierung von Spielen.
Die Sache ist, ich finde es generell nicht schlimm, dass sich Publisher vielleicht nicht unbedingt um die älteren Spiele kümmern. Es ist ja verständlich, dass sie das nicht immer machen, weil viele alte Spiele hätten jetzt nicht mehr so den großen Anreiz bei der Spielerschaft, dass sie gespielt werden, dass sie sich nochmal gut verkaufen. Viele sind ja auch genervt von diesen ewigen Remakes, wo man immer nur denkt, ja, die wollen nur Geld verdienen damit. Das kann ich alles verstehen, nur was ich dann eben nicht verstehe, ist, dass sie auch nicht das an die Fanbase rausgeben wollen, damit die dann ihr Ding damit machen. Weil es sieht halt immer so aus, nach außen hin, dass sie sich diese Lizenzen einbehalten, damit sie damit irgendwann mal, es könnte ja sein, dass auf einmal ein Boom kommt und alle wieder nach, von mir aus Tetris, schreien und ja, dann können sie damit wieder Geld verdienen.
Ich glaube, es geht aber mehr noch um die Archivierung, zum Beispiel dann in Museen. Also wir hatten zum Beispiel bei uns in Karlsruhe hier im ZKM, das ist ja ein recht bekanntes Museum auch für Medien und Kunst, gab es relativ lange eine Spieleausstellung, auf der ich auch mal war. Da gab es alte Konsolen und eben ein, zwei Spiele, die es dort gab. Gab es auch Indie-Spiele aus den letzten Jahren, die eben künstlerisch sehr wertvoll waren. Und wenn du jetzt zum Beispiel da grundlegende Indie-Spiele mal hast in 30 Jahren, wenn du die halt dann nicht mehr spielen kannst, einfach auch wegen Lizenzen und sonst was, weil es dann als Hacking bezeichnet wird, ist halt, finde ich, schade.
Ja, das natürlich auch.
Ja, blöd.
Und wie gesagt, kann ich auch nicht nachvollziehen, weil es ist ja nicht so, dass da mit Riesengewinne eingefahren wird, indem du ein Spiel archivierst und das irgendwie ausstellst. Ich weiß nicht, sollten die Publisher nicht lieber froh sein, dass man so ein Spiel der Nachwelt erhalten will,
ja.
Und dass dann auch noch in 30 Jahren gesagt wird, oh, das war so ein Klassiker, das muss man einfach kennen und das sollte man auch nochmal spielen können. Stattdessen, nee.
Ja, also ich verstehe hier das Vorgehen der Publisher auch nicht. Blöd. Blöd ist auch das nächste Thema, Mortal Kombat X. Erstmal ist Mortal Kombat X ein neues Mortal Kombat. Mortal Kombat ist ein Fighting Game, ein sehr brutales Fighting Game, so in die Richtung von Street Fighter, aber in 3D und mit Millionen Tonnen mehr Blut. Und das ist jetzt eben das Neueste, das ist jetzt am 14. April rausgekommen. Und ja, da ist jetzt etwas Komisches passiert. Erstmal muss man wissen, es gibt in Mortal Kombat Fatality Moves. Fatality Moves sind relativ krasse Kombos, die man auf seinem Controller oder auch an der Tastatur, soweit man es am PC spielen kann, ich bin mir da gerade gar nicht sicher, ausführen kann und dann die relativ viel Schaden machen, die auch relativ krass aussehen, wo dann am meisten Blut spritzt, am meisten Körperteile abfliegen und sonst was. Und diese Fatality Moves sind relativ schwer zu machen. Man kann jetzt aber in Mortal Kombat X im Spiel sich Easy Fatality Medaillen freischalten und damit kann man dann mit zwei Tasten so einen Move ausführen und diese Medaillen kann man sich jetzt auch kaufen. Also da gibt es zum Beispiel 5 verbrauchbare Fatalities für 99 Cent oder 30 verbrauchbare Fatalities, die dann nur 2 Tasten brauchen für 5 Dollar. Und ich finde das extrem komisch, denn das manipuliert doch so ein Spiel komplett. Es nimmt doch irgendwie auch... Irgendwie ist es doch, als würdest du fürs Cheaten bezahlen müssen. Ich finde es einfach nur weird und es ist ja kein richtiges Pay-to-Win, aber es ist halt so Pay-to-Fun oder ich weiß nicht, Pay-to-Noob? Pay-to-Noob passt, glaube ich, relativ gut. Oder denkst du, dass du dir jetzt 30 Fatalities kaufen willst?
Also neben der Sache, dass ich nicht mal Mortal Kombat X spielen möchte, nee, also ich finde das jetzt auch nicht so toll. Egal, ob es jetzt Pay-to-Win ist oder nicht. Generell dieser Trend von Vollpreistiteln, die immer noch so eine Kleinigkeit haben, die du dir kaufen kannst, dieses Spiel dir erleichtert, finde ich nicht so toll, weil Vollpreistitel ist für mich was Abgeschlossenes.
Tja.
Bis auf DLCs natürlich, da können noch 500 kommen.
Ja, DLCs sind ja auch teilweise, ist es ja auch alles okay. Also sie haben hier diese Kämpfer-DLCs, ist ja mittlerweile schon relativ etabliert. Ist natürlich schade, dass es sowas so krass gibt, so ein Kämpfer dann 10 Euro und so weiter. Wenn so ein Kämpfer jetzt 2 Euro kostet, ist das ja mal okay. Aber so Story-DLCs sind ja auch vollkommen legitim. Siehe Bioshock Infinite oder Last of Us, wo es beides toll funktioniert hat. Aber das ist ja irgendwie im letzten Jahr auch wieder etwas verkommen. Und seitdem gibt es eben auch solche Dinge. Und die sind auf jeden Fall nicht positiv einzuschätzen, oder?
Ja.
Auf jeden Fall. Weiter geht es dann mit OnLive. OnLive ist wahrscheinlich vielen unter euch nicht mehr ein Begriff oder war noch nie ein Begriff. OnLive ist ein Spiele-Streaming-Dienst, der jetzt eingestellt wurde, jetzt im April 2015 und war ein Konkurrent von Gaikai. Wer Gaikai nicht kennt, Gaikai wurde aufgekauft von Sony und wurde integriert in PlayStation Now. PlayStation Now hatten wir schon mal, wir erklären es nochmal. PlayStation Now ist ein Dienst, der bald live gehen wird. Ich glaube, im Sommer geht die Beta in den USA live. Und da kann man sich Spiele streamen. Dafür reicht zum Beispiel, werden auch einfache Samsung-Fernseher unterstützt. Man kann sich dann seinen PS4-Controller zum Beispiel einfach mit dem Samsung-Fernseher verbinden und sich dann so ein Spiel, so entweder so ein Abo wie bei Netflix für Serien oder Watchever für Serien, je nachdem, was auch immer ihr wollt, oder einzelne Spiele mieten für eine bestimmte Zeit und dann kann man die spielen und die Berechnung der Spiele, der Grafik und so weiter, erfolgt dann über die Cloud, also übers Internet. Und deswegen ist es nicht so wichtig, dass der eigene Rechner oder eben sogar der Fernseher so viel Power hat, denn das erfolgt eben übers Internet. Und OnLive war einer der größeren Anbieter von Anfang an und sie waren der Konkurrent von Gaikai. Gaikai wurde ja aufgekauft, wie gesagt, und OnLive hat dann eben bis vor kurzem weitergelebt. Und ist dann jetzt aber auch eingestellt worden. Ich hatte es auch mal kurz ausprobiert auf meinem alten PC, hat aber nicht wirklich funktioniert und damals gab es auch noch nicht wirklich viele Spiele. Das war noch relativ in der Anfangsphase. Ja, ich bin da so ein Pionier, ich bin da von Anfang an dabei. Ja, und der Gründer von Gaikai äußert sich jetzt dazu, warum das eben auch nicht funktioniert hat, wahrscheinlich, also für OnLive, und sagt einfach, dass sie sich zu sehr auf den PC-Markt beschränkt haben, was natürlich auch schwierig ist, irgendwie auf Konsolen zu kommen, und deswegen hat Gaikai sich auch sozusagen aufkaufen lassen, damit sie da diese Möglichkeit haben, irgendwas mit Konsolen zu machen. Denn für PCs, sagt er, ist es einfach so schwierig, für diese Varianz an Geräten, die es dort gibt, alles bereitzustellen mit diesem Cloud-Dienst und das dann als einzelner Anbieter ohne Unterstützung von einer wirklich großen Firma durchzuführen. Ist natürlich schade, dass sowas jetzt dann nicht mehr funktioniert. Hätte natürlich auch sein können, dass Valve sie aufgekauft hätte und das irgendwie in Steam integriert und dann in den nächsten paar Jahren ausbaut. Hätte ich alles sehr interessant gefunden. So ist das halt mal wieder eine Firma, die in der Spielebranche pleite geht.
Ja.
Was ist denn deine Meinung dazu? Kann sich das System allgemein auf PlayStation Now jetzt toll ist? Das hatten wir schon mal, die Diskussion. Könnt ihr auch gerne nachhören bei uns auf der Webseite. Aber dann müsst ihr zur Flamergamer-Webseite gehen, www.flamergamer.com, unsere alte Webseite. Und dann Folge, weiß ich nicht mehr, schreibe ich in die Beschreibung von dieser Folge. Ja, was hältst du denn von OnLive oder von dieser Idee dieses Spielestreamings?
Die Idee des Spielestreamings finde ich generell gut. OnLive an sich habe ich jetzt nicht wirklich getestet. Was heißt nicht wirklich? Gar nicht. Ich finde so ein... Na, wohl nee. Auch was? Nicht. Mir ist gerade ein anderer Gedanke. Ist egal. Ist eigentlich schon schade, nur wie gesagt, gerade das mit den Spielen ist immer so ein Problem, weil das so ein Hauptproblem wäre ja, dass sie auch nicht Spiele wirklich hatten, die da supported wurden, und ich weiß nicht, das ist für mich immer so ein Hauptpunkt, warum solche Sachen untergehen, weil du holst dir sowas nicht, wenn es dafür kaum Spiele gibt, und ja, es ist, was ich ein bisschen kritisieren muss am generellen Markt, am Spielemarkt, ist auch die Sache, dass solche Sachen im Vergleich zu anderen nicht Genre.
Anbietern,
Marktabteilungen, Marktsektionen, Branchen, genau, oh Gott. im Vergleich zu anderen Branchen wesentlich schwerer ist, solche neuen Dinge zu etablieren. Also meiner Meinung nach. Weil die unglaublich schnell untergehen.
Ja, ist schon relativ krass. Ja, vielleicht wird demnächst auch Wildstar untergehen. Wildstar ist ein MMO, ein Online-Rollenspiel. Und das kostet einfach, oder?
Ja, monatlich.
Monatlich.
Und man muss es nochmal kaufen, also.
Also man kauft es und zahlt dann noch monatlich. Ja. So, hat eine Userbase von so um die 600.000, hast du vorhin gesagt.
Ja, ich glaube.
Ist vom Entwickler NCSoft, die auch Guild Wars 2 gemacht haben, oder?
Ja.
Ja, und sie wollen jetzt das Ganze wahrscheinlich auf Free-to-Play umstellen. Und da wolltest du einfach nochmal kurz so deine Meinung zu abgeben, denn sonst können wir dazu eigentlich gar nicht so viel sagen.
Ja, also was kann man dazu sagen? Naja, es war vorhersehbar, weil gut, die Spielerbasis, manche würden sagen von 600.000, das ist ganz okay. Die Entwickler, glaube ich, sehen das ein bisschen anders. Also wie gesagt, ich fand es vorhersehbar, weil man hat gleich am Anfang gemerkt, ich habe es ja gespielt, relativ zu Beginn sogar, dass der Ansturm wie bei anderen Spielen einfach nicht da ist, vielleicht wegen fehlender PR, was weiß ich. Auf jeden Fall, mit Free-to-Play ist ja meistens immer noch so eine Methode, um ein Spiel zu retten, was so ein bisschen vom Untergehen steht. Deswegen, generell, ich finde diesen Free-to-Play-Wechsel nicht immer so toll. Im Falle von Wildstar finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht, weil meiner Meinung nach Wildstar an sich ein relativ cooles Spiel ist, was auch viele Sachen neu macht. Also gerade dieses Kampfsystem ist ja relativ innovativ mit diesem actionreichen Gameplay.
Das wäre auch so ein geiler Claim auf der Spielepackung. Relativ innovativ.
Es macht nicht alles neu, aber das Kampfsystem ist im Gegensatz zu den anderen actionbasierenden Roleplay-Games oder auch MMOs ein bisschen was anderes, gerade mit diesen Telegrafen. Und auch der Content, der Endcontent ist ja sehr schwer, was auch viel... Na, das ist eben die Frage, ob das viele mögen. Deswegen, ich finde es schade, wenn es untergehen würde. Deswegen vielleicht ganz gut, dass es jetzt Free-to-Play geht.
Ja. Nicht so gut ist EA. Nein. Also, was EA hier tut. Electronic Arts hat Free-to-Play-Spiele, da hatten wir auch mal drüber geredet, unter anderem damals war es Need for Speed World und FIFA World, was ich auch schon bei meinen Spielen hatte. FIFA World zum Beispiel ist ein Free-to-Play-Ableger der FIFA-Reihe, der Fußball-Reihe von EA, existierte kurze Zeit nach Need for Speed World. Sah grafisch nicht ganz so gut aus, konnte man aber einfach auf seinem PC installieren und dann kostenlos spielen. War so ein bisschen, um Ultimate Team zu pushen in diesem Fall. Und das gibt's auch mit Battlefield, Battlefield Heroes oder Battlefield Play for Free. Das sah dann alles nicht so High-End-mäßig aus, aber hat dann doch recht viel Spaß gemacht. Du hast Battlefield Heroes gespielt.
Genau.
Und ich hatte FIFA World gespielt. Ich habe da sogar über 50 Spielstunden reingesteckt, weil da hatte ich, das war kurz vor Release vor FIFA 15 und ich wollte mir das 14er nicht mehr holen und so weiter. Und das fand ich auch alles nicht so schlecht, aber ich hätte halt nie Geld investiert und ich glaube, das war auch das große Problem, wieso das Ganze jetzt im Mitte Juli 2015 eingestellt wird. Also alle Free-to-Play-Spiele auf dem PC von Electronic Arts werden eingestellt. Sie sagen, sie sind einfach nicht mehr so populär, wie sie es mal waren, Free-to-Play-Spiele. Ich glaube, haben sie nicht auf den Mobile-Markt geschaut, sondern wirklich nur auf den PC-Markt. Und ja, sie stoppen sie und sie stellen den Support ein. Also ab Mitte Juli 2015 kann man keines dieser Spiele mehr spielen. Du warst recht traurig wegen Battlefield Heroes.
Ja.
Hat es denn so Spaß gemacht? War es so toll? Oder?
Man muss dazu sagen, ich habe es jetzt auch lange Zeit nicht mehr gespielt. Das ist aber ein generelles Problem von mir, weil ich nicht sehr lange ein Spiel am Stück spielen kann. Aber wie gesagt, bei Battlefield Heroes finde ich es schade, weil das Spiel war eigentlich schon lustig. Also wie der Name schon sagt, es ist so ein bisschen eine Parodie von Battlefield. Und es war eigentlich schon ganz lustig. Die Leute, die es gespielt haben, bezweifle ich, dass die nicht bereit waren, ein bisschen Geld rein zu investieren. Also zumindest ich habe es getan. Karl, ein Freund von mir, hat es getan.
Zwei Leute, ja, das rettet das Spiel.
Ja, aber ich muss auch sagen, gegen Ende, als ich es das letzte Mal gespielt habe, vor einem halben Jahr oder so, waren nicht mehr wirklich viele Server da, es waren nicht mehr wirklich viele Leute da. Deswegen, ich kann es verstehen. Das Problem ist, es gibt natürlich noch so eine kleine Fanbase, die jetzt immer noch feiert, zum Beispiel ich, die dann traurig sind, wie auch zum Beispiel Battleforge, was auch ein Free-to-Play-Spiel war von EA, was jetzt eingestellt wird. Und da ich EA kenne und sie es wahrscheinlich genauso machen werden wie bei Battleforge, wird es niemandem möglich sein, dieses Spiel noch irgendwie weiter am Laufen zu halten. Also eine Fanbase, die einen Server bereitstellt und es quasi als privaten Server dann weiterlaufen lässt, weil sie sich wahrscheinlich trotzdem die Lizenzen noch einbehalten.
Ja, und da sehen wir dann, dass sich auch in 30 Jahren niemand mehr an Battlefield Heroes erinnern wird, denn das Ganze wird ja auch nicht archiviert.
Ja, genau.
Also hier auch wieder der gleiche Punkt. Ja, also falls ihr es spielt, spielt noch bis Mitte Juli 2015, dann sucht euch neue Hobbys.
Warum neue Hobbys?
Ja, weil vielleicht Dinge. Weiter geht's mit Bethesda. Bethesda hat eine E3-Einladung rausgeschickt. Die sehr schick ist, wie ich finde. Man sieht so Kinositze, da liegen wie so Polaroid? Das ist, glaube ich, das richtige
Bezeichnung. Weiß nicht.
Diese Fotos, die aus den Kameras direkt rauskamen damals. Solche Bilder liegen dort auf den Plätzen und das sind eben bekannte Spielecharaktere, wie zum Beispiel der Cyberdemon aus Doom, Sebastian aus The Evil Within oder Charaktere aus Elder Scrolls Online oder auch ein Tallboy aus Dishonored. Und das lässt so ein bisschen drauf schließen, dass auf der E3 wahrscheinlich zum Beispiel ein neues Dishonored kommt, weitere Infos zum nächsten The Evil Within Teil, was Neues zu Doom und auch zu Elder Scrolls Online. Leider ist dort nichts von Far Cry Out zu sehen. Natürlich meine ich Fallout. Fallout 4 ist dort jetzt nicht dabei. Also da wäre jetzt natürlich ganz klassisch der Vault Boy zu sehen oder hätte man sehen können, ist nicht drauf, hat vielleicht auch gar nichts zu bedeuten, man weiß es nicht, aber ein neues Fallout ist sehr sehnlichst erwartet von allen und wir hoffen einfach, dass da Bethesda mal das macht. Neues Dishonored, auch interessant. Du hast Dishonored gespielt.
Oh je.
Wärst du ein Freund eines neuen Dishonoreds oder würdest du es in die Ecke stellen und böse anschauen?
Nö, also ich würde dem auch okay, jetzt habe ich keine Redewendung. Egal, ich würde mich auch freuen über ein neues Dishonored. Muss sagen, ich habe das alte Dishonored noch nicht durchgespielt, weil ich mal so ein bisschen geragequittet habe, nachdem Dishonored hatte so ein bisschen Probleme. Nicht, dass es zu schwer war, sondern dass es an ganz bestimmten Stellen zu schwer war, die einfach nur unfair waren. Und an einer Stelle habe ich dann halt aufgehört. Ich werde es aber, ich glaube, demnächst, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, was ich immer habe, wieder anfangen.
Hast halt nur noch 10 andere Spiele, mindestens. Ja.
Ich werde mir auch GTA 5 demnächst holen.
Tja, fuck life. Das war's dann mit den News und weiter geht's mit unseren Spielen der Woche. Dort mache ich jetzt einfach mal den Anfang. Da kannst du aber gleich mitreden. Denn das Ganze haben wir im Stream gespielt. Ja, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, letztes Mal, wir streamen jetzt ab und zu. Feste Termine werden wir uns noch ausdenken. Das Ganze werdet ihr dann über Facebook auf jeden Fall erfahren. Einfach facebook.pixelstammtisch.de eingeben. Da kommt ihr dann zu unserer Facebook-Fanpage, könnt das Ganze liken und dann bleibt ihr immer auf dem aktuellsten Stand, was unsere Streams angeht. Oder ihr followt uns einfach direkt bei Twitch. twitch.pixelstammtisch.de oder einfach den User pixelstammtisch dort suchen. Und wir haben mit dem Patrick zusammen, einem Freund von uns, hier Gangbeasts gespielt. Das ist nämlich ein Local-Multiplayer-Spiel, in dem man sich mit so kleinen Bärchen gegenseitig verprügeln muss und aus Arenen werfen muss. Diese Arenen sind sehr witzig aufgebaut. Zum Beispiel die erste Arena ist ein ganz normaler Boxring, wo man den anderen eben rauswerfen muss. Oder es gibt auch nebeneinander fahrende LKWs, wo man den anderen runterwerfen kann. Oder so ein Riesenrad, wo man runterspringen kann und alles Mögliche. Und das sind immer alles so Gimmicks. Das ist ein Spiel in der Early Access Phase von Double Fine. Es ist noch in der Alpha Phase sogar. Es zeichnet sich aus durch seine sehr lustigen Physics, die das Spiel zehnmal besser machen. Durch die geniale Musik, wie ich finde, ist sehr gut. Und einfach dadurch, dass man es mit bis zu acht Leuten spielen kann. Und es einfach Spaß macht, sich gegenseitig mit so kleinen Bärchen zu hauen. Das ist, finde ich, einfach, das ist, so müssen lokale Multiplayer-Spiele sein. Und das ist einfach, es ist simpel, es macht Spaß und es gibt so um die 20 Euro gerade in der Early Access Phase und auf jeden Fall cool. Marc, du hast ja mitgespielt. Wie ist dein Eindruck von diesem Spiel?
Achtung, Wutgefahr.
Oh.
Ja, wenn eine ganz gewisse Person, nachdem man ihn aus dem Ring geworfen hat, noch festhält und einen mit runterzieht.
Was? Ja, war leider so das Ding. Ich bin relativ oft als Erster irgendwo runtergefallen, aber ich habe mich einfach an eine festgehalten und sie mit runtergezogen, damit einfach alle Leben verlieren. Weil man kann sich nicht so einstellen, dass alle drei Leben haben und wer als Erstes dann null oder nee, wer als Letztes noch irgendwie lebt, der hat dann halt diese Stage gewonnen und man kann dann die ganzen Stages durchgehen. Ja, das ist Gangbeasts. Dann habe ich noch gespielt Hearthstone Blackrock Mountain. Da habe ich den Ring 2 und 3 gespielt. Und ja, ich bleibe bei meiner bisherigen Meinung. Ich finde das alles immer noch nicht so spannend. Ich spiele es wegen den Karten. Die Karten sind aber relativ interessant. Gerade im zweiten Ring fand ich jetzt. Im dritten, ja, puh, kann man mal machen. Aber wie gesagt, ich bin immer noch nicht begeistert von diesen Solo-Adventures. Ich gebe halt mein Gold dafür aus und bring's dann hinter mich. Aber ich weiß, es gibt da eine andere Meinung. Ich verstehe sie auch, wenn man damit Spaß haben kann. Ich kann es leider nicht und deswegen übergebe ich jetzt an den Marc und an einen blinden Wald.
Oh.
Mal wieder die super Überleitung, gell?
Ja, ich habe Ori and the Blind Forest gespielt, auch noch nicht durchgespielt, aber ich glaube so 6-7 Stunden gespielt. Und was ist Ori? Ori ist ein 2D Jump'n'Run Metroidvania Spiel, bei dem man ein Tier spielt, das hatten wir schon mal irgendwie, dass es nicht so wirklich benennbar ist.
Schon mal in der noch kommenden Radiosendung heute oh, Abend, ja. Die nicht voraufgezeichnet ist. Ganz bestimmt nicht.
Verdammt.
Toll. Wir hatten es die ganze Zeit aufrechterhalten. Ja.
Nee, okay.
Wir schneiden es nicht raus, Marc.
Okay.
Wir tun sowas nicht.
Ja, okay. Bei dem man auch gleich die Kampfelemente vorfindet.
Das spaßig.
Spaßig, ja. Also es ist schwierig, gerade am Anfang, wenn man viele Funktionen noch nicht hat. Man schaltet nach und nach verschiedene Jump-and-Run-Funktionen frei. Das heißt zum Beispiel, kann man einen Doppelsprung später machen oder hat so einen kleinen Fallschirm, womit man länger in der Luft verharren kann. Und solche Sachen machen das Spiel dann im Verlauf des Spielverlaufs natürlich leichter. Und am Anfang ist es natürlich schwierig, aber es gibt sich.
Es gibt sich.
Ja.
Dann hast du außerdem noch gespielt Maple Story, das hattest du schon oft genug. Ich würde sagen, du musst jetzt nicht nochmal alles erklären.
Nee.
Aber warum spielst du es nochmal?
Weil es ähnlich wie Diablo.
Ja, sag nochmal ganz kurz, was es überhaupt für eine Art von Spiel ist. Muss es nicht komplett erklären. Einfach nur die Art von Spiel. RPG oder sonst was?
RPG 2D Mob Grinding Game.
Okay, gut, perfekt.
Ganz einfach aus genau diesem Grund Mob-Grinding-Game. Ich brauche zwischendrin mal wieder so ein Spiel, wo man einfach nur hunderte von Monstern verprügelt. Da ich keine Lust mehr habe auf Diablo 3, habe ich wieder Maple Story ausgepackt, weil es einfach große Schadenszahlen sind, viele Monster, die man verprügelt. Und ja, das war es eigentlich auch schon einfach was, wo ich mein Hirn abschalten kann ein bisschen.
Genau, und dann geht's auch weiter mit unseren Tipps der Woche. Ja, ich fange erstmal mit den Serien an. Better Call Saul Staffel 1 ist vorbei. Hätte ich, glaube ich, auch schon letztes Mal erzählen können. Ich bin mir gar nicht sicher, oder ob das erst an einem Dienstag danach war. Aber auf jeden Fall eine tolle Staffel, jetzt mit nicht so einem fulminanten Staffelende. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Sie hat auf jeden Fall das Breaking Bad Flair. Ich denke auch eine ähnlich hohe Qualität. Also für jeden, der Breaking Bad gesehen hat, Better Call Saul Staffel 1 auf jeden Fall ein Muss. Kann man auf Netflix jetzt auch mittlerweile binge-watchen. Sind bloß 10 Folgen, 45 Minuten. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Machen Spaß. Better Call Saul, cooles Ding. So, dann, womit ich die meiste Zeit sozusagen verschwendet habe, ist Dr. House. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, dass ich Staffel 1 gesehen habe. Da hat noch fast die Hälfte gefehlt, aber ich wollte es unbedingt erwähnen, weil ich so begeistert davon war. Jetzt habe ich 1 und 2 durch. Pro Staffel sind das 24 Folgen, 45 Minuten. Das ist eine Menge Zeit und deswegen habe ich leider auch nicht so viel anderes geschaut. Ja, ich habe ja nur noch 6 weitere Staffeln vor mir. Ihr werdet also in den nächsten paar Folgen mal immer noch was von Dr. House hören. Höchstwahrscheinlich, denn es gefällt mir immer noch. Das ist so das, was ich jetzt hier damit sagen wollte. Macht immer noch Spaß. Es gibt halt so einen roten Faden, der sich da durchzieht, aber es ist eigentlich eher so a case a week Folge. Also so ein Fall pro Folge. Immer am Anfang passiert was, dann Intro, dann lösen sie es.
Aber also abgeschlossene Handlungen.
Man kann sich locker eine Folge anschauen, ohne irgendwas dahinter zu verstehen, aber es bietet halt noch Mehrwert, wenn man es am Stück schaut. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Staffeln ja noch krasser wird, so dieser Mehrwert, also diese eine rote Faden. Ich bleib mal gespannt, ich werde es weiterschauen. So, dann war ich im Kino bei Fast and Furious 7. Wo fange ich an? Ja, also Fast and Furious mit der Reihe, ich bin kein Fan, sage ich vorab. Also bitte erwarte jetzt keine Lobeshymnen und wie toll Paul Walker ist und sonst was. Ich finde es perfide, dass Paul, auch pervers schon auf eine Art und Weise, dass Paul Walker zu Marketingzwecken benutzt wurde für Fast and Furious 7. His Last Ride war ein bekanntes Poster. Das finde ich, geht nicht. Dass man ihn in den Film einbaut, alles okay, man hat schon über die Hälfte mit ihm abgedreht. Dass sogar CGI-Sequenzen mit ihm gedreht werden, einfach fürs Ende und sein Bruder für ihn einspringt. Alles vertretbar, aber damit dann noch Werbung zu machen, ja, muss man nicht machen, aber okay, wurde dann letztendlich gemacht. Die Fans lieben den Streifen, ist auch der mit der besten IMDb-Wertung von 8,0, die ich so jetzt erstmal nicht stehen lassen kann. Dazu muss man wissen, Fast and Furious ist spätestens, aller spätestens seit dem 5. Teil, hoch selbstironisch. Und die ganzen Stunts, die es dort gibt, mit den Autos und sonstige Verfolgungsjagden, sind nicht ernst. Also man sieht, also eine bezeichnende Szene jetzt im 7. Teil war, sie sind in Abu Dhabi in einem dieser Hochhäuser und dort ist ein jordanischer Prinz, glaube ich, und sie klauen sein Auto, einen Superwagen, im Penthouse ganz oben in diesen drei großen Hochhäusern, die es da gibt, die über 600 Meter hoch sind, und rasen dann mit diesem Auto aus dem einen Hochhaus raus, springen ins andere Hochhaus rein, können das Auto da natürlich nicht bremsen und rasen noch aus dem Hochhaus raus ins nächste. Also sie springen Meter in der Luft, so muss man das wissen. Und die Kamera halt in Slow-Mo drauf und du siehst, wie CGI ist. Und es ist halt so 2 Minuten und da musste ich nur noch lachen. Eine bezeichnende Szene war auch dafür, Dwayne Rock Johnson spielt mit. Und der landet am Anfang des Films im Krankenhaus und kann somit eigentlich im ganzen Film nicht dabei sein. Außer am Ende bei der großen Verfolgungsjagd, wo er im Krankenhaus das Ganze dann im Fernsehen sieht und sagt, sie brauchen mich, steht aus seinem Bett auf, hat einen riesen Gips über den kompletten rechten Arm und drückt seine Faust, dadurch spannen sich seine Muskeln an und der Gips zerschellt. Gott. Das ist eine Szene, ich musste so lachen. Die meisten Leute im Publikum haben mich komisch angeschaut, da sie anscheinend diese Szene für ernst befanden. Den Film ernst zu nehmen ist ein großes Problem, denn dann ist er schlecht. schlecht, ja. Die Selbstironie funktioniert aber leider nicht komplett. Das ist so das Ding. Ich würde ihn feiern, wenn er komplett selbstironisch wäre. Leider, also Macho-Sprüche von vorne bis hinten, die schlechtesten Macho-Sprüche überhaupt. Vin Diesel kann immer noch nicht schauspielern, wie ich finde. Also da tut sich nichts im Gesicht. Dass Jason Statham jetzt dabei ist, ja, macht jetzt nicht so viel besser. Also diese Kampfszenen zwischen ihm, wo er die Waffe auf seinen Kopf hält und dann sagt, ah nein, ich nehme noch lieber einen Baseballschläger, um dich zu töten. Das macht natürlich so eine Kampfszene nochmal 10 Minuten länger. Ist halt alles sehr klischeehaft. Die Selbstironie funktioniert halt leider nicht komplett oder hat bei mir nicht komplett funktioniert, denn sie nehmen sich auch in großen Teilen, oder was heißt großen Teilen, in vielen Teilen ernst, gerade in den Teilen um Paul Walker, was ich auch völlig berechtigt finde, denn man möchte ihm hier ein Tribut zollen, was sie am Ende dann auch machen. Gibt es ja diese sehr bekannte Sequenz, wo sie dann beide im Auto fahren und dann trennen sich so die Straßen und da lächelt Paul Walker nur einmal so in die Kamera. Mehr, er sagt auch nichts, denn das war die CGI-Sequenz, wie ihm es nicht aufgefallen ist. Gut, sehr schmalziges Ende, auch nochmal für Paul und so weiter, alles okay, es ist tragisch, dass Schauspieler sterben, es ist tragisch, wenn andere Menschen sterben. Der ernste Teil passt leider nicht zum Film, würde er komplett selbstironisch sein, würde ich es mehr feiern. So war es dann einfach mal ein Film, den man sich anschauen kann, wenn man dann noch möchte. Ass Shots. Ich möchte nur noch mal auf Ass Shots eingehen, wenn ich weiß, was ich mit Ass Shots meine. In den vorherigen Fast and Furious Teilen, also gerade so im ersten, was ja noch ziemlich krass, durch diese Rennen, wo dann die leicht bekleideten Frauen stehen und die Fahne schwingen, hält die Kamera halt mal eine Minute auf den Arsch und dann auf den nächsten dann und so weiter. Das war jetzt mal kurz am Anfang. Das ist alles okay. Kann man ertragen, denn es ist alles diese Macho-Welt. Dieses Selbstironische ist okay. Aber da ist eine Szene, die war schon sehr fremdschämig. Achtung, Spoiler, sie retten da eine Hackerin, was sie nicht wussten aufgrund des Hackernamens. Schon mal, wow, Twist, Hackerin. Und dann sind sie am Strand in Abu Dhabi, alle chillen. Und sie ist die Einzige, die im Wasser ist und kommt aus dem Wasser im Bikini. Und die Kamera von oben bis unten und die ganze Rückseite nochmal oben bis unten, gefühlte 5 Minuten in Slow-Mo mit Musik, sieht man ihren Körper und man hat halt schon so nach 10 Sekunden verstanden, ja, wir wissen, sie sieht gut aus. Das hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen, aber ja, okay, also Fast and Furious 7 für Fans, ja, für andere. Nee. Macht was anderes, ja. So, jetzt darfst du.
Ich habe natürlich wieder Animes geschaut. Den ersten, den ich geguckt habe, war Fate Zero. Sehr bekannter Anime, der aus 2 Staffeln besteht, die beide direkt nacheinander rauskamen. Eigentlich als eine Staffel gesehen werden sollte, weil auch die erste Staffel, Fate Zero 1 quasi, aufhört mit der letzten Folge, ich glaube Folge 13. Mittendrin, also nicht mal so wie bei anderen, dass man versucht noch irgendwie das Ende mit so einem Schleifchen zu versehen und das irgendwie noch abzuschließen, auch wenn vielleicht der Manga noch gar nicht so weit ist oder sonst, also das Material nicht da ist dafür. Nee, hört einfach auf. Ending, also dieser Abschlusssong, der immer am Ende von einem Anime kommt und fertig. Deswegen, die zwei sollte man zusammen betrachten, Fate Zero 1 und 2. Und ja, zu dem Anime, der war gut. Es gibt auch Fate Stay Night. Das ist das Sequel zu dem Ganzen. Fate Zero war sehr viel besser. Fate Zero ist eine Welt, die eine religiöse Welt, in der es darum geht, den Heiligen Gral, also versuchen verschiedene Fraktionen den Heiligen Gral zu bekommen, der einem jeden Wunsch erfüllen kann, wie groß er auch sein sollte. Das kann von kleinen Dingen gehen bis zu, man möchte irgendwie die ganze Welthierarchie verändern. Und es gibt eben verschiedene Fraktionen, die einen Servant, also einen, Mensch.
Ein Mensch.
Nein.
Ein Regierenden.
Ein Diener. Beschwören, der für sie kämpft. Da gibt es verschiedene Klassen, ähnlich wie in MMOs, den Archer, also den Bogenschützen, den Schwertkämpfer, den Magier. Und die versuchen halt alle diesen Heiligen Gral irgendwie zu bekommen. Hauptaspekt ist aber auch die Intrigen, die zwischen den menschlichen, quasi den menschlichen Magiern untereinander stattfinden. Weniger, also der Hauptausgang, wer den Gral bekommt, liegt eher in der Hand von denen, die diese Intrigen führen, Partnerschaften mit anderen heimlich haben. Was das Ganze im Gegensatz zu Fate Stay Night, dem Sequel, besser macht, wo der Hauptcharakter einfach nur ein Vollpfosten ist, egal. Unglaublich gut animiert. Ich weiß nicht, wie viel Budget sie dafür hatten, aber war schon auf Anime-Film-Niveau, wo ja alles nur in einem Film vereint wird, weswegen es meistens besser ist. Unglaublich gute Kämpfe. Und wie gesagt, diese Intrigen waren auch sehr gut. Und ja.
Gutes Ding also.
Ja, gutes Ding, auf jeden Fall.
Dann hast du noch gesehen Shigatsu wa Kimi no Uso.
Ja, oder auf Englisch, ich glaube, Your Lie in April. Mit July hätte es sich gereimt,
schade. Marc, du solltest Titel schreiben.
Ja, Das ist ein Musik-Anime, also da dreht sich hauptsächlich um die Musik. Der Hauptcharakter ist Pianist oder ehemaliger Pianist. Seine Mutter ist nämlich gestorben, die ihm Musikunterricht gegeben hat.
Deine Mutter hat Musikunterricht gegeben?
Seine.
Deine?
Seine.
Okay.
Die ist gestorben und das hat bei ihm einen Schock ausgelöst, weshalb er seine eigenen Töne, also wirklich nur seine eigenen Töne, wenn er spielt, nicht mehr hören kann. Und deswegen ganz depressiv ist. Die meiste Zeit, für ihn ist die Welt grau, also das heißt eintönig. Und, er hat nicht so wirklich Spaß in allem. Was sich dann ändert durch eine Begegnung, ist auch ein Romance-Anime, die ihm wieder so ein bisschen zu der Musik hinführt. Ein bisschen ist gut, komplett wieder zur Musik hinführt. Und ja, das ist eigentlich so der grobe Storyverlauf. Ist gut animiert, hat sehr schöne Musikteile drin und war overall ziemlich gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, es war teilweise extrem überdramatisiert. Ich habe mal so verschiedene Meinungen dazu angeguckt. Viele fanden es nicht so. Kann auch nur daran liegen, dass ich generell solche Animes nicht so häufig gucke. Aber ich fand es teilweise wurde sehr, naja, die Szene, die stattgefunden hat mit dem emotionalen Hintergrund, der für mich teilweise nicht so extrem war, naja, sehr traurig dargestellt, wo ich mir zwischendrin einfach nur dachte, ja, okay, ist gut, man kann ein bisschen von dieser dramatischen, egal, jetzt habe ich den Satz verpeilt, man kann ein bisschen vom Gas runtergehen quasi, aber ansonsten definitiv sehr, sehr gut. Ja. Also gerade der Romance-Part war gut, ja. Was ja bei Animes selten ist, meiner Meinung nach.
Gut, gut. War auch hier mal wieder gut, diese Folge. Pixel-Stammtisch Nummer 2. Wir waren zu zweit bei der zweiten Episode, haben es aber trotzdem über eine Stunde geschafft.
Und sind wahrscheinlich wieder zu dritt bei der dritten Episode.
Wow! Vielleicht haben wir dann auch einen Gast bei der vierten Episode. Mal sehen. Ich freue mich schon auf Episode 20.
Oder wir müssen noch bei Episode 1 jemanden rauskarren.
Ja.
Damit einer da ist.
Ne, zwei.
Zwei, stimmt, Fabi war da.
Ja, oh Gott. Ja, und Fabi ist auch nächstes Mal wieder da, denn dann heißt es nämlich wieder Pixel-Stammtisch zu dritt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir haben die Stunde vorbekommen, auch zu zweit. Ja, wir können reden. Uns gibt's auf Facebook, auf Twitter und so weiter und so fort, auch auf YouTube. Wir würden uns über Unterstützung freuen. Ihr könnt uns unterstützen über PayPal. Gibt es so einen tollen Button auf unserer Webseite. Genauso gibt es auch einen Patreon-Button, wo ihr uns monatlich einen kleinen Betrag hinterlassen könntet. Würde uns sehr weiterhelfen. Wir danken euch, wie gesagt, fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Pixel-Stammtisch Nummer 3. Weiterhin könnt ihr es natürlich hören jeden zweiten Freitagabend live beim radio-mmorpg.de. Um 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr gestalten wir dort eine kleine Online-Radiosendung, natürlich auch wieder über Gaming, ist aber eher monothematisch als eine News-Sendung wie hier. Und, wie gesagt, Livestreams ab und zu demnächst und dann spätestens Anfang Juni auch YouTube-Videos, so richtige mit Video und nicht nur Ton, könnt ihr uns auch mal anschauen. Ob ihr dann immer noch zuschauen wollt, ist dann die zweite Frage, aber ihr hättet die Möglichkeit. So, dann war es das jetzt auch mal mit dieser etwas längeren Abmoderation und bis dann und ciao.
Ciao.